Ich würde heute mal mit einer kleinen Anekdote einsteigen, sozusagen. Eine Geschichte, die sich zutrug, es begab sich aber zu der Zeit, letztes Jahr im November. Ich hatte eine arbeitsame Woche für mich. Montag Tagschicht, Dienstag Tagschicht und Freitag bis Sonntag dann Nacht. Montag alles schön, la 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 la, ich mache so, was ich immer tue. Kranke Menschen, tatütata. Alles wie gehabt. Am Abend war ich ein bisschen, war ein arbeitsamer Tag, war ein bisschen die Luft raus. Bin nach Hause, das Bier hat auch nicht so richtig geschmeckt, bin früh zu Bett. Nächsten Früh, ich bin aufgestanden, war wie frisch überfahren, sozusagen. Über Nacht krank geworden, mir ging es wirklich nicht gut, ich habe auch nicht gut geschlafen, aber es ist früh, 5:30 oder wann, rufe ich jetzt einen Bereitschaftsdienst an. Nein, die Nachtschicht wartet auch darauf, dass er abgelöst wird. Schleppst dich halt irgendwie hin. Meine Frau sagt mir, ich sehe nicht gut aus. Sie hat es höflich formuliert. Ja, ich weiß, ich habe in den Spiegel geguckt, ich gehe trotzdem. Ne? Schlepp mich irgendwie auf Arbeit, werde dort ebenfalls begrüßt mit Mensch. Du siehst aber bescheiden aus. Ich habe es jetzt mal umformuliert, sie haben es anders gesagt. Ja, bist du sicher, dass du arbeitsfähig bist? Ja, es wird schon gehen, es wird schon gehen. Ich komme zurecht, mir geht's gut. Ja, ne, wenn was ist, ruf an, ne, sag Bescheid. Ja, auch wieder kein einfacher Tag auf Arbeit gewesen. Ich war nach jedem Einsatz fix und alle. Die Kollegen haben dann gesagt, du warst sehr schweigsam heute. Es ist für mich eher ungewöhnlich, wer mich kennt, der weiß das. Ich war an dem Mittwoch den Tag drauf zu nichts zu gebrauchen. Ich bin gependelt zwischen Bett und Toilette vielleicht. Vielleicht habe ich einmal was getrunken oder so. Also ich war Fieber und Husten und Schnupfen und vollkommen im Eimer. An dem Donnerstag war nicht viel mehr los und am Freitag ging es so langsam wieder rauf, dass ich gesagt habe, hey, ist ja nur Nachtschicht. Gehst dann halt einfach auf Arbeit. Es wird schon gehen. Bist du dir sicher, sagt meine Frau. Ja, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Fieber geht wieder runter, ne? Ich nehme eine Aspirin oder eine Ibu oder irgendwas, was ich finde auf Arbeit. Wir haben so viele Medikamente, es wird was dabei sein. Ja, bin also am Freitag zur Nachtschicht auf Arbeit gegangen, wurde wieder begrüßt mit den Worten, hey, dir ging es doch Dienstag schon nicht gut, jetzt bist du wieder da, willst du dich nicht mal auskurieren? Nein, ich bin über den Berg, ist alles gut, ja. Ich bin auch nur mit dem Notarzt gefahren. Ich habe quasi einen Schonplatz. Und man hätte sich dann die Geschichte ja selber auch schön. Ich habe nicht viel zu tun. Ich bin hier Chauffeur und Sekretärin eigentlich. Und selbst wenn ich nicht 100%ig einsatzfähig bin, wenn ich 50% gebe, dann ist das immer noch mehr, als wenn andere 100 geben, oder? Ich bin doch, ich habe es doch drauf. Ich mache das lang genug. Hab doch Ahnung, ich kann mich doch selber einschätzen. Wer kann mich besser einschätzen als ich? Mir geht's doch nicht schlecht, ich bin nur ein bisschen angeschlagen. Im Ernst. Erster Einsatz, unspektakulär, Pflegeheim. Ich musste nochmal zum Auto runter, bisschen Logistik machen, hab gedacht, ich nehme die Treppe, weil ich das immer so mache. Ich war fix und alle. Mein Herz hat gepumpert wie ein Wahnsinniger. Ich stand noch eine Weile in dem Zimmer der Patientin. Da waren so ungefähr 1000 Grad. Jedenfalls kam es mir so vor. Ich bin dann raus, habe mich hingesetzt und bin wahrscheinlich für 10 Minuten so was wie kontrolliert bewusstlos gewesen. Also ich bin einfach eingenickt. Ich war vollkommen fertig auf der Reven. Ich war kein bisschen arbeitsfähig. Temperatur war wieder hinaufgegangen. Ich hatte 38 irgendwas und ich lag dann später auf dem Sofa in der Wache und habe gedacht, wie doof bist du eigentlich? Und ich weiß, ich habe gebetet, Gott, wenn du mich diese Nacht irgendwie überleben lässt, wenn du mich das irgendwie überstehen lässt, ohne dass ich irgendwo kollabiere, dann will ich nie wieder so leichtsinnig sein. Nie wieder will ich so dermaßen blödsinnig gegen besseres Wissen und Gewissen und jeden Rat von im Prinzip jedem, den ich getroffen habe, gefragt oder ungefragt, will ich das machen. Kam dann kein Einsatz mehr, Ich war dann auch wirklich über den Berg. Ich habe die letzten beiden Nachtschichten noch machen können, weil es ging mir wirklich deutlich besser. Ich sah auch nicht mehr aus wie, ja, keine Ahnung, eine frisch gekalkte Wand. Und ich hatte dann ein Predigtthema. Also was Gutes war dabei. Das Thema heute ist Demut tatsächlich. Thema Demut. Was ist das und wie komme ich an das Zeug ran? Genau. Und worüber ich mit euch heute mal ein bisschen reden möchte, sind Pharisäer. Pharisäer kennen wir haben davon gehört, die gab es. In der Bibel begegnen sie uns im Neuen Testament recht häufig als Zweifler an Jesus, als ein selbstgefälliger Haufen, als ein Haufen konservativer, rückständischer Leute, könnte man sagen, von unserem Blickwinkel her. Konservativ heißt ja, eine konservative Haltung heißt ja, am Althergebrachten festhaltend, habe ich gelesen in der Predigtvorbereitung. Jesus sagt häufig über sie, handelt nicht wie sie, benehmt euch nicht wie sie, ne? Seid nicht wie sie. Sie haben gute Sachen zu sagen, das kann man sich mitnehmen, aber sie selber begegnen uns eher als negative Beispiele für ordentliches, anständiges Verhalten. Ich weiß noch in der Kinderstunde, also das ist schon ein Stück her, wenn der jeweilige Kinderstundenonkel oder die Kinderstundentante, ich sage jetzt mal Frieda, Andrea zum Beispiel, irgendeine Geschichte erzählt hat, habe ich mich gefragt, warum sind die so dumm? Die machen immer wieder diesen Fehler, die nehmen genau die gegenteilige Position von Jesus ein. Warum sind die so dumm? Warum lernen die nichts? Also er hat beim letzten Mal schon hat Jesus recht gehabt, jetzt hat er wieder recht gehabt, wir reden hier von Jesus. Warum sind die so, wie sie sind? Ja, ist natürlich leicht, 2000 Jahre später, wenn man das Ende der Geschichte kennt und weiß, dass Jesus eigentlich immer recht hat und wer er ist, zu sagen, die sich gegen ihn stellen, sind natürlich auf der Verliererseite. In der Situation drinne hat sich sicherlich anders dargestellt. Die Realität damals sah einfach anders aus, als ich sie mir in der Kinderstunde vorgestellt habe. Ich würde deswegen die religiöse Strömung der Pharisäer ganz kurz nochmal umreißen. Die Pharisäer setzen sich in der Hauptsache aus einer gebildeten Mittelschicht zusammen oder setzten sich zusammen, also Geschäftsleute, Händler, städtische Bewohner mit einer hohen Bildung, Außenvolk, für das Volk, gebildete Menschen, die bekannt waren und in der Bevölkerung auch sehr beliebt, muss man sagen. Stellten nicht die herrschende Schicht dar, das wären eher die Sadduzäer gewesen, die so eine Art gesellschaftliche Oberschicht gebildet hatten und auch viele Priester stellten, einen Hohepriester stellten und einen Großteil des Hohen Rates. Die Pharisäer waren volksnäher, waren bekannter, waren einfach beliebter, auch weil sie sich ihre Stellung nicht dadurch erworben hatten, dass sie die richtigen Eltern hatten, sondern weil sie was dafür getan haben. Auch die Pharisäer haben Priester gestellt und waren im Hohen Rat vertreten, wenn auch nicht in der Mehrheit. Und sie waren sehr auf die geistlichen Aspekte des Lebens fokussiert. Das war ihnen wichtiger als die Politik, als die Geschichten mit den Römern. Sie hatten, muss man ihnen zugestehen, ein sehr großes Interesse daran, wie man seinen Glauben im Alltag richtig auszuleben hat. Sie stellten allerdings die mündlichen Überlieferungen, die das Judentum ja zu dem Zeitpunkt schon lange hatte, auf Mose und weiter noch zurückging, diese Traditionen, diese Überlieferungen stellten sie als gleichwertig neben die Schrift, neben die Tora. Und das ist was, was Jesus ihnen zum Beispiel angekreidet hat. Der gläubige Jude kennt hunderte Reglementierungen und Verhaltensweisen, was richtig und was falsch ist. Und da einen Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Gläubige Juden fangen in jungen Jahren an, das Wort zu studieren. Die Väter setzen sich mit ihren Söhnen hin und studieren das Wort und die lernen das. Und die im Heranwachsen lernen die immer wieder, lesen da drin in den Schriften und die debattieren miteinander. Die debattieren in der Synagoge, die debattieren im Freundeskreis mit der Familie, sind ja große Familien. Immer wieder geht es darum, was sagt dieser Text aus, wie muss man ihn in Verbindung zu dieser Regel sehen und wie kann man das in die Praxis mit reinnehmen. In einem Buch, was ich gelesen habe, ein historischer Roman von Rebecca Gablé, gab es so ein Beispiel, da kommt der Protagonist zu einer jüdischen Familie rein am Sabbat und die sagen, wir haben gerade ein Problem. Es geht ums, wir wollten Nüsse essen und wir sind so weit, wir haben uns gesagt, es ist zwar Sabbat, aber zum Zweck des Nüsseessens wäre es legitim, auch am Sabbat die Nüsse zu knacken. Wir überlegen jetzt, ob es in Ordnung wäre, den Nussknacker zu holen. Ist ein bisschen ein sehr spezifisches Problem, sage ich mir. Also wenn ihr immer denkt, Deutschland ist überreglementiert, ihr habt noch keinen orthodoxen Juden wirklich bei der Arbeit erlebt. Es ist wirklich einfach, es ist wirklich nicht einfach, in diesen ganzen Regeln einen Überblick zu behalten. Und die Pharisäer waren welche, die sich da gut auskannten. Und das war anerkannt. Ich denke, die Pharisäer waren einige der, wenn nicht sogar die gläubigsten und textsichersten Juden in der Zeit von Jesus. Und das bedeutet gleichzeitig, sie waren die gläubigsten und textsichersten Menschen auf der ganzen Welt damals. Und das wussten die auch. So eine Expertise, die schafft Selbstvertrauen. Läuft aber Gefahr, dass man sich nicht mehr gerne korrigieren lässt, dass man hochmütig wird, dass man arrogant wird. Ich würde aus Lukas 18 die Verse 9 bis 4 vorlesen. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sollte bekannt sein, der Text. Und das Gebet des Pharisäers, Vers 11, lässt sich recht einfach zusammenfassen. Es sagt aus: Ich danke dir, dass ich nicht bin wie der da. Viel mehr steckt nicht drin. Man könnte es auch andersrum lesen. Man könnte sagen: Vielen Dank, Gott, dass ich so unglaublich toll bin. Mehr steckt nicht drin. Der Rest ist literarisches Füllmaterial. Sonst wäre er nach 5 Sekunden fertig gewesen mit dem Gebet. Steckt keine Bitte drin. Also ich meine, für was soll ich auch bitten? Ne? Wenn ich schon das Tollste bin seit geschnitten Brot, was soll ich von Gott für mich noch erbitten? Ich bin ja schon toll. Wie toll soll ich noch werden? Steckt da keine Fürbitte für irgendjemand anders drin? Wir sind ja schon dankbar, dass wir nicht so sind wie sie. Und wenn er Gott noch eine Weile weiter erklärt, wie toll er ist, ja, macht er sich am Ende noch unglaubwürdig. Dagegen das Gebet des Zöllners, das ist ganz kurz, ganz simpel, eine einfache Bitte: Sei mir gnädig. Und es steckt eine totale Unterwerfung drin. Er macht sich nicht anders, als er ist. Der Zöllner weiß um seine Stellung, um sein Glaubensleben, das wahrscheinlich nicht so toll ist. Er kennt seine Position und er kennt die Position, die Gott inne hat. Und er akzeptiert das und bringt das vor Gott und bittet ihn einfach nur darum, gnädig zu sein. Ich denke, das ist Demut. Das ist Demut, was der Zöllner hier zum Ausdruck bringt. Das Wissen darum, dass ich nicht irgendwie perfekt bin, dass ich Fehler habe, Unzulänglichkeiten, Grenzen. Und dass ich mir das eingestehen kann, mir selber und letzten Endes auch anderen. Einsehen, dass ich nicht alles weiß, nicht alles kann und dass ich auch nicht besser oder schlauer bin als irgendjemand anders. Dass es Grenzen für mich gibt, egal wie toll ich bin, was ich alles kann, trotz all meiner Erfahrung und trotz all meiner Gescheitheit gibt es ein Limit. Ich weiß nicht, ob es das Wort Gescheitheit wirklich gibt, muss ich jetzt mal sagen. Aber mein Vater hat das so oft verwendet, dass es sich in meinen Wortschatz eingearbeitet hat. Und da ist es jetzt. Demut. Die meisten Pharisäer, die uns in der Bibel begegnen, zeigen sowas nicht. Konnten das vielleicht nicht. Weiß es nicht. Vielleicht hat ihnen Jesus Sachen gesagt, die unangenehm waren für sie. Mit einer angenehmen Lüge lässt sich ja manchmal leichter leben als mit einer unangenehmen Wahrheit. Vielleicht war Jesus auch einfach anders in seiner Eigenschaft als Messias, als der Messias ihrer Meinung nach zu sein hatte. Oder manchen, so lesen wir, war auch Galiläa die falsche Herkunft für einen Messias. Was soll aus Galiläa schon Gutes kommen? Ich meine, das geht mir ganz genauso. Wenn einer von drüben ist, ein Wessi, dann startet er natürlich mit Minuspunkten in die Beziehung. Klar. Oder aus dem Vogtland oder aus Meinersdorf. Oder, also, man findet immer irgendwas. Der Mensch ist ja oberflächlich. Man versucht, keine Vorurteile zu haben, aber natürlich hat man Vorurteile. Und wenn da einer aus Galileo, 1, 2, 3 Galiläa kommt, meine Güte, brauchst du nicht so viel zu erwarten, da legt man die Messlatte eben ein bisschen tiefer. Klar, ich denke, für viele war es auch einfach absurd, dass da einer angetrampelt kommt, so ein ungebildeter Zimmermann aus der Provinz und den Experten, den Schriftgelehrten, den Pharisäern jetzt die Tora auslegt. Weil das ist ihr Steckenpferd, das ist ihre Baustelle. Und wenn es nur so gewesen wäre, dass er das ein bisschen besser gekonnt hätte. Nein, er widerspricht ihnen ja auch am laufenden Band. Er sagt ja permanent, das seht ihr falsch. Also, ich bin jetzt Retter, ich kann es nicht ab, wenn mir der Patient erklärt, wie ich ihn zu retten habe. Ist nicht toll, gefällt mir nicht. Ich sage es ihm nicht immer ins Gesicht. Aber niemand, der irgendwo Experte in einem Fachbereich ist, möchte sich gerne von einem Laien seinen Job erklärt bekommen. Wenn du Chefarzt von einer Klinik bist, Rot ist nicht da, ne? Ja, du möchtest doch nicht vom Pflegeschüler erklärt bekommen, wie du Patienten zu therapieren hast. Möchtest du nicht. Der Waschmaschinenmonteur lässt sich auch nicht vom Straßenbauarbeiter erklären, was er jetzt zu machen hat, wenn er nicht weiter weiß. Und jetzt kommt dieser Jesus, dieser Ungelernte, kommt da an und erklärt ihnen, wie es richtig geht. Ich verstehe, warum die fuchsig werden. Ich verstehe das. Es kann ja auch nicht sein, was nicht sein darf. Dass alles, was ich sage, alles, was ich lehre, alles, was ich Jahre und Jahrzehnte lang geglaubt habe, einfach hinfällig ist, das kann doch nicht sein. Und wenn dann die Pharisäer mal zu Jesus kamen, wie wird das, ich lese mal kurz was vor aus Lukas 20, Vers 21, 22, Moment, Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Wenn sie dann auf ihn zutraten, dann meistens auf diese Tour. So ein bisschen link vor Publikum, ein bisschen Honig um den Bart geschmiert. Er sagt: Du hast es doch voll drauf, ne? Du Gescheiter. Jetzt sag uns doch mal, wie verhält sich's denn wirklich? Dann haben die wahrscheinlich auch Fragen ausgepackt, die nicht Grundschulniveau waren, sondern eher solche Sachen, wo ihre eigenen Gelehrten, ihre eigenen Obersten Probleme hatten, das zu sagen. Sag, Steuern, ja, nein, muss der Gott vor allem die Ehre geben? Jetzt haben wir hier den den Kaiser, der sich selber irgendwo als Gott sieht, können wir dem die Ehre geben, indem wir ihm die Steuer zahlen, ohne Gott zu verletzen? Das ist eine knifflige Sache, aber können wir ihm die Steuer verweigern? Das ist politischer Umsturz, das ist Gefahr für den Frieden, Gefahr fürs Volk. Schwierig. Aber bringen wir die Frage doch zu Jesus, wenn wir selber keine Antwort haben. Weil wenn der einsteigt, dann haben wir es vor Publikum, dann haben es alle gesehen. Und wenn er keine Antwort weiß, dann ist das genauso gut. Weil dann haben wir ihn sprachlos gekriegt. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Anderes Beispiel, Johannes Kapitel 3, Vers, Moment, wo ist das Zettel? 3, Vers 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Viele Worte, die Nikodemus verwendet, sind ähnlich, aber er kommt ganz anders rüber. Erstens sucht er Jesus nicht vor Publikum auf. Er will sich nicht instrumentalisieren oder Jesus instrumentalisieren. Er will nicht irgendeine Show abziehen. Und er kommt auch ohne irgendeine Frage. Er sagt: Ich habe hier irgendwas mitgebracht, ein kleines Rätsel für dich, damit du mir beweisen kannst, was du alles kannst. Nein, in der Begrüßung sagt er schon, dass er Jesus über sich sieht. Nikodemus, habe ich in der Predigtvorbereitung gelesen, kann übersetzt werden als Sieger in der Volksversammlung. Ich denke, Nikodemus ist einer der Besten, die die Strömung der Pharisäer zu bieten hat. Einer der Klügsten, einer der Weisesten, Gelehrtesten, Erfahrensten. Jemand, der bekannt und beliebt ist. Jesus selbst sagt zu ihm in Vers 10, Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Jesus nennt ihn Lehrer Israels. Jemand, dessen Expertise in Schriftfragen geschätzt wird, die über jeden Zweifel erhaben ist. So einer ist Nikodemus. Später in Johannes 7, Vers 50 wird Nikodemus nochmal erwähnt in der Versammlung von Pharisäern und Obersten des Volkes. Auch steht, Nikodemus war unter ihnen. Ich halte es durchaus für denkbar, dass Nikodemus selbst Mitglied des Hohen Rates der Juden war. Der war bekannt. Das war nicht irgendeiner von vielen, das war nicht irgendein Larry oder ein Azubi. Das war jemand, der stand über vielen. Und der kommt jetzt in aller Bescheidenheit zu Jesus und weiß, ohne mit ihm vorneweg gesprochen zu haben, dass Jesus derjenige ist, der ihn an Expertise, an Wissen einfach überragt. Nikodemus ist in der Lage, Demut zu zeigen. Und das ist jemand, der nichts beweisen muss. Niemand muss der Nikodemus noch beweisen, wie toll er ist. Er hätte natürlich auch tagsüber kommen können, aber ist vielleicht dann doch nicht so einfach, demütig zu sein in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist Nikodemus einfach auch ehrlicher zu sich selber als die anderen. Vielleicht kann er den Blick auf Jesus nicht so stellen, wie Jesus seiner Meinung nach zu sein hat, wie die Realität sich darstellen müsste, sondern einfach einsehen, dass da jemand ist, trotz dessen, dass er keine Bildung, kein Vorwissen mitbringt, dass er einfach Sachen sagt, die stimmen und die Nikodemus nicht hätte sagen können. Denke, wenn du Experte in irgendeinem Fachbereich bist, egal ob du jetzt Theologe bist, Wissenschaftler, Mediziner, keine Ahnung, dann musst du auch erkennen, dass es eine ganze Menge Sachen gibt, die du eben nicht weißt. Für einen Anfänger stellt sich es manchmal einfacher dar. Man sagt, okay, so steht es geschrieben, da wird es so sein. Fertig, gehen wir zum nächsten Thema über. Jemand, der Experte ist, jemand, der Fachmann ist, der weiß um die Ausnahmen von der Regel. Der weiß, dass die Welt sich schwieriger darstellt, als das in einem Lehrbuch steht. Der hat Erfahrung gemacht, hat festgestellt, dass was 100-mal funktioniert hat, beim 101. Mal einfach nur schief geht. Und ich denke, der Weiseste der Weisen weiß irgendwann, dass er nichts wirklich mit Sicherheit sagen kann, sondern hinter allem irgendwo ein Fragezeichen steht. Ich denke, Nikodemus ist irgendwo dort. Der weiß um seine Defizite, eben weil er schon so lange dabei ist. Ich denke, Wissen ist ein Weg zur Erkenntnis. Wenn du Wissenschaft ehrlich betreibst, die Welt anguckst, wie sie ist und nicht, wie sie zu sein hat, dann erkennst du, dass sich selbst die kleinsten Details perfekt ins große Gefüge der Schöpfung einfügen. Dass das einfach nur passt. Von den größten Galaxien bis in die kleinsten Mikroorganismen hängt alles zusammen und es funktioniert und es könnte nicht anders sein, sonst würde die ganze Welt auseinanderbrechen. Dann kannst du irgendwann nicht mehr an Zufälle glauben, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Vielleicht ist es auch manchmal einfacher, sich zu erniedrigen, wenn du schon sehr hoch stehst. Ich weiß es nicht. Der Zöllner ist es gewohnt, sich zu erniedrigen, weil er steht schon gesellschaftlich ganz unten. Aber jemand wie Nikodemus, für den müsste es doch viel schwerer sein. Wenn du irgendwo sehr hoch bist, in Bildung, in der Stellung in der Gesellschaft, in deinem Können, in deiner Kunstfertigkeit, und betreibst das mit all deiner Kraft und schaust dann mal auf dich zurück, reflektierst dich ehrlich, dann musst du doch feststellen, dass du Gott, egal was du geschafft und geleistet hast, kein bisschen näher gekommen bist. Du bist vielleicht besser als jeder andere in deinem Fach, aber an Gott kommst du nicht ran. Gott lässt sich nicht beeindrucken von dem, was du kannst und von dem, was du weißt. Und alles, was du für dich selber erreicht und errungen hast, was andere vielleicht auch toll finden und anerkennenswert, das macht dich vor Gott nicht gerecht. Es wird dich am Ende nicht retten. Es ist auf jeden Fall demütigend zu erkennen, dass Gott mir in allem überlegen ist, egal ob ich gut oder schlecht darin bin. Und mal ehrlich, warum sollte ich mich vor Menschen mit meinem Können und mit meinem Wissen brüsten, wenn das Gott nicht im Entferntesten beeindruckt, was ich vorzuweisen habe, was aus mir selber rauskommt? Demut ist natürlich auch ein Prozess. Es fällt einem manchmal leichter und manchmal schwerer. Ich war am Montag joggen im Wald, habe ein Stück nicht gelaufen, war matschig draußen. Und am Montag, jetzt muss es sein, ging sehr lange gut, dann kam ich an eine total vereiste Stelle. Gedacht, naja, läufst vorsichtig, läufst weiter. Hat mich fast hingehauen und gedacht, alles klar, die habe ich geschafft, dann läufst du jetzt das Ringel noch fertig, dann kam ich an die nächste vereiste Stelle. Läufst vorsichtig, läufst weiter, ne? Ja. Brauchst jetzt auch nicht mehr umzukehren, ne? Hinter mir sieht es schlecht aus, vor mir, das kann eigentlich nur besser werden. Mich hat es noch zweimal fast hingehauen.